Heute zu Gast der Twitch-Streamer, YouTuber, Content-Creator, seit neuestem Pizza-Unternehmer Max Stemmler, a.k.a. Trimax.
Dann hatten wir eigentlich gesagt, machen wir hier so einen kleinen Kampf, da so ein Kultboxen in der Hamburger Ritze da so, wie man es kennt. Dann hatte ich mich aber beim Fußball-Event beim Schlüsselbein verletzt, dann hatten wir ein halbes Jahr mehr. Dann sind immer mehr Sponsoren dazu gekommen, das ganze Projekt wurde größer. Am Ende waren wir in der Lanxess Arena und das war der größte deutsche Boxkampf vor 14.500 Leuten. Das war der größte Boxkampf, nachdem Klitschko seine Karriere beendet hat. Wir haben jetzt mit der gesamten Saison mit dem Fußballprojekt 110.000 Euro Minus gemacht. Das ist natürlich erstmal übel. Wir hätten aber Sponsoren, die sofort gesagt hätten, ey, wir zahlen das und noch sogar obendrauf. Sei es jetzt Sportwetten, irgendeine Kryptobank oder irgendein Free-to-Play-System, wo auch dann wieder Lootboxen oder sowas drin sind, die sehr viel Gelder dafür bezahlen würden oder Daten von Zuschauern, sei es jetzt einfach nur zu nehmen, wo ich dann sage, nee, das ist es mir nicht wert, dann gehen wir lieber ins Minus, aber dafür kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Heute mal wieder eine dieser unglaublichen Content-Creator-Karrieren, wo jemand sozusagen aus dem Nichts, glaube ich, für sich selbst unerwartet zu einem der national erfolgreichsten Content-Creator, so muss man es mittlerweile, glaube ich, sagen, geworden ist. Wie er das geworden ist, was er daraus macht, das natürlich wie immer hier im Detail. Es gibt auch gar nicht so viele, muss man sagen. Ich habe mir in den letzten Jahren diese Szene selber so ein bisschen erschlossen, verfolge nicht alle Inhalte im Detail, aber so ein bisschen, wer da eine Rolle spielt. Und Trimax ist auf jeden Fall da einer der ganz großen Namen. Alle Hintergründe und seine gesamte Geschichte gibt es jetzt hier. Dazu gehören auch Episoden darüber, warum er jetzt Pizzen verkauft. Dazu gibt es Anekdoten rund um Boxkämpfe, an denen er jetzt teilnimmt. Es geht um die Frage, warum er jetzt im großen Stil versucht, Pizzen zu verkaufen, wie das funktionieren soll. Es geht um seinen Podcast Offline und Ehrlich. Und wer am Ende nicht genug bekommen kann von Max oder halt von Trimax, der findet ihn auch in der ersten Folge der neuen Staffel von 1 auf die Ohren mit Knossi und vor allen Dingen mit dem Audioproducer meines Vertrauens, mit Chris Hilbert, den ihr auch hier bei der Arbeit quasi indirekt hört. Der ist da mit dabei und halt Trimax. Aber jetzt erstmal rein ins Kennenlernen mit dem großen Trimax. Auf geht's! Hi Max.
Moin, cool, dass ich hier sein kann.
Ja, also danke, dass du kommst. Obwohl, könnte ich direkt vorab sagen, du kennst das Studio ganz gut von deinem Podcast, den du unter anderem mit uns gemeinsam machst. Also das mal als Default, als Disclaimer direkt zu sagen. Ne?
Richtig, immer wenn Sascha in Hamburg ist, nehmen wir zu dritt da auf. Ansonsten remote, aber immer wenn wir aufnehmen, genau, sitze ich genau da, wo du gerade sitzt.
Und Sascha ist ein anderer YouTuber oder Streamer, unsympathisch TV, ne?
Genau, wir machen Offline und Ehrlich zu dritt mit Flo, Varion, Sascha, unsympathische Frau mit mir, genau.
Also du bist da so ein bisschen, das merkt man jetzt schon, so der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Streamer-YouTuber-Szene. Du bist auch schon ziemlich lange dabei, obwohl du eigentlich erst 28 bist. Erzähl mal, wie es losging.
Losging ging es tatsächlich mit Clash Royale, einem Handyspiel. Es hat keiner in Deutschland gestreamt, beziehungsweise nicht richtig. Ich war sehr gut, weil ich das Spiel schon vorher spielen konnte und habe meinen Freunden das Spiel beigebracht und irgendwann haben die gesagt, ey, versuch doch mal zu streamen. Der größte internationale Streamer mit dem Spiel hatte 21 Zuschauer und ich habe es dann, der war auf Englisch, ich habe es dann auf Deutsch probiert, hat dann sehr, sehr guten Anklang gefunden, habe viele Leute, am Anfang war noch null Unterhaltung, ich habe wirklich nur Tipps gegeben, um in dem Spiel besser zu werden, habe die Highlights auf YouTube hochgeladen und war dann direkt im ersten Jahr eine 500.000 Abonnenten auf YouTube, also kam wahnsinnig gut an und von da ging es dann immer weiter, immer mehr in Richtung Unterhaltung und mittlerweile bin ich in keinem Spiel mehr gut.
Was, wann war das mit dem Spiel?
2016, Anfang 2016. Also ich bin jetzt schon 7 Jahre dabei, aber viele knacken ja gerade schon 10-jähriges Jubiläum, 11, 12 Jahre. Also ich bin auch noch nicht jetzt der neueste Streamer, aber schon ein bisschen dabei, ja.
Und was heißt, du hast aber auch schon ein bisschen so ein Vorleben gehabt, du hast Abi gemacht oder irgendwie Schulabschluss und dann auch was studiert oder so?
Ich habe das Abi gemacht und dann habe ich, wollte ich eigentlich zur Bundeswehr, Offizierslaufbahn, mich 13 Jahre verpflichten. Da hat aber der Notenschnitt nicht gereicht. Abi mit 2,7, das hat denen nicht gereicht. Und dann habe ich erst privat studiert, Wirtschaftspsychologie, bis ins dritte Semester. Lief auch sehr, sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht. Musste ich dann aber abbrechen aufgrund von zeittechnischen Gründen, weil YouTube so vielversprechend aussah und Twitch. Erst ein Urlaubssemester, Pause gemacht, dann ein bisschen Klausuren verschoben und letztendlich dann ganz abgebrochen.
Okay, das heißt also eigentlich Wirtschaftspsychologie angefangen, aber dann wegen YouTube sein gelassen. Also du hast da so durch Zufall reingefunden, weil irgendwie du Handyspiele gemocht hast, wie so viele Menschen und dann hat dir jemand gesagt, Mensch, du kannst es ja ganz gut, share's mal ins Netz. Und das war also nicht geplant, du wolltest eigentlich...
Nee, gar nicht. Vorhin, davor gab es ja Mobile Gaming, war vorher noch überhaupt nicht groß. Das war unvorstellbar, dass du mit einem Handy spielst und dass das so viele Leute begeistert. Also völlig verrückt.
Und dann auch bei dir nicht in der DNA gewesen, irgendwie Entertainer zu sein oder?
Nein, überhaupt nicht.
Du warst jetzt nicht in der Theater AG oder sonst irgendwas in der Art?
Schüchtern. Nee, ganz, ganz schüchtern, ganz introvertiert. Ich habe auch beim Studium mit den Leuten das erste halbe Jahr mit keinem geredet und sowas. Also ich kann auch heute absolut nicht singen und tanzen vor der Kamera, Riesenhemmungen. Das funktioniert alles nicht, überhaupt nicht.
Und dann hast du die ersten Jahre vor allen Dingen sozusagen Audience aufgebaut, einfach über Gutsein in Spielen. Mhm.
Ja, das erste Jahr. Danach kam dann Fortnite, das habe ich als einer der ersten gespielt. Das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Habe da meine Turniere veranstaltet und das ist einfach sehr, sehr viel gestreamt. War auch, natürlich ist auch viel Glück dabei. Also ich spiele Clash Royale, das wird eines der erfolgreichsten Handyspiele aller Zeiten. Dann spiele ich als einer der ersten Fortnite und das wird das erfolgreichste Spiel überhaupt. Das hilft natürlich, ja.
Also wie viel würdest du sagen, ist der Erfolg der ersten Jahre, wie viel davon ist sozusagen jetzt die richtigen Spiele erwischt zu haben versus selber unterhaltsam zu sein versus auf der richtigen Plattform aktiv zu sein im Sinne von jetzt YouTube oder Twitch oder so?
Boah, ganz schwer zu sagen. Also, das läuft jetzt ja seit 7 Jahren sehr gut, aber ich glaube, selbst wenn du heute jetzt anfängst zu streamen und in den jeweiligen Games gut bist oder unterhalten kannst, ist das ganz schwer da. Es gibt ja unglaublich viele Streamer mit 0 oder 1 Zuschauer, sich davon dann irgendwie mal abzuheben. War einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Hab dann aber auch so viel gestreamt, wie es geht. Also ich habe wirklich jetzt, dass ich jetzt New York mache, ist wirklich eine Ausnahme. Ich habe quasi 7 Jahre, 6-mal die Woche durchgestreamt. Also ich habe wirklich nichts anderes gemacht. Ich habe jeden Abend immer gestreamt. Mal abends mit den Freunden essen gehen oder sowas. War jahrelang kein Ding.
Also das heißt, also du bist gerade in New York, ne? Können wir darüber sprechen, wie das kommt, aber während wir sprechen. Aber eigentlich 6 Jahre lang, jeden Abend, hast du gerade gesagt. Also
nahezu jeden Abend. Wenn man irgendwie ein Familiengeburtstag ist, versuche ich den noch auf einen Brunch zu verschieben, auf mittags. Aber wenn das dann auch nicht geht, dann habe ich abends auch nicht gestreamt. Ja.
Und wie lange ist dann so ein Stream üblicherweise bei dir?
Das ist unterschiedlich. Ich würde so sagen, im Schnitt war es so mindestens so 6 Stunden, geht aber auch mal über die 10. Wir hatten aber auch mal so einen 7-Tage- oder einen 10-Tage-Stream, wo wir die ganze Zeit live waren und auch übertragen haben, wie wir am Schlafen sind und alles Mögliche.
Okay.
Ja.
Okay.
Und ja, so wie Events kommen immer unglaublich gut an. Wenn ich jetzt mal sage, wir wollen 10 Tage jeden Tag 16 Stunden irgendein Spiel zocken, weil das neu rauskommt, kommt das zwar gut an, aber wenn wir dann zusätzlich noch übertragen, wie wir schlafen und wir gehen nie auf und die Leute können immer einschalten und die wissen, wir sind immer live, kommt das immer richtig, richtig gut an. Da haben teilweise, wir hatten jetzt auch die No-Food-Challenge, der wurde über 12 Millionen Mal geöffnet, der Stream in einer Woche.
Da habt ihr einfach nichts gegessen oder was heißt No-Food?
Ja, wir haben 7 Tage nichts gegessen. Wir hatten unter ärztlicher Aufsicht und alles. genau, wollten wir gucken, wie es den Körper ergeht, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Fasten, nur Wasser trinken und Mineralien zu sich nehmen. Und ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Experiment.
Und wir heißen in dem Fall, wer hat das mitgemacht? Du und wer?
Waren dann 7 Streamer noch mit dabei.
Mhm. Okay. Wozu hat das bislang alles geführt? Also ich kenne die Zahlen, du kannst ja mal selber sagen, was dir da am wichtigsten ist. Also wenn man so guckt, ich weiß am meisten beeindruckt, die größte Zahl ist Twitch. 3,4 Millionen Menschen also haben sich ja sozusagen abonniert, kann man das sagen? Ist das richtig?
Ja, also auf die folgen mir auf Twitch. Damit bin ich der zweitmeistgefolgte. Doch mit einem großen Abstand. Ich werde noch länger auf der 2 bleiben.
Wer ist 1?
Monte uneinholbar. Monte ist uneinholbar. Mhm. Der ist der Größte, wächst immer noch am schnellsten. Der ist jetzt über 5 Millionen Follower unmöglich. Der ist ja sogar international mit ganz oben dabei.
Mhm. Und danach, was ist für dich noch wichtig? Also von den Plattformen, wo guckst du am ersten drauf?
YouTube. YouTube mit über 2,2 Millionen. Mhm. Aber auch, ich habe 3 verschiedene Kanäle, wo eigentlich täglich ein Upload kommt. Ein Gaming-Kanal, dann noch einen zweiten Gaming-Kanal, weil so viel kommt. Und dann noch einen Reaction-Kanal, wo alles Mögliche noch dabei ist.
Und sozusagen, das ist für dich insofern jetzt ja ein Vollzeitjob gewesen, seit 7 Jahren, wenn man so raushört. Und ist das jetzt irgendwie noch, also wird das jetzt dein Leben die nächsten Jahre, meinst du, die nächsten 10, 20 Jahre?
Ja, viele Kollegen sind so, ja, ich mache jetzt noch 2-3 Jahre, zieh noch mal durch, hier und da, und dann ist gut, ich will nicht für immer vor der Kamera stehen. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß mit der Community zusammen. Ich muss auch sagen, hier in New York, wo ich jetzt gerade bin, habe ich so wenig gestreamt wie noch nie, weil jetzt gerade viele Vlogs gemacht habe, also Videos für YouTube. Mhm. Ich vermisse die Zuschauer sehr. Also die Live-Interaktion ist schon sehr wichtig. Also nur Sachen aufnehmen und dann ein paar Tage später ausstrahlen, ist auch cool, aber das Live-Sein und da mit den Leuten zusammen die Abenden verbringen, zusammen zocken, zusammen schnacken, das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Also ich habe überall schon gesagt, ich will mein 25-jähriges Jubiläum als Streamer oder Content Creator knacken.
Und beschreib mal so ein bisschen, also wie groß ist so die engste Community? Wenn man jetzt liest, 3,4 Millionen bei Twitch, wie viel davon sind regelmäßig dabei, wenn du live gehst?
Boah, das variiert auch, was gerade so der Content ist. Als wir Minecraft gespielt haben mit Craft Attack, waren dauerhaft so 40.000 Leute dabei, was sehr viel war. Jetzt sind wir vielleicht eher so im Schnitt bei 12.000 Zuschauern, wenn ich live bin. Jetzt habe ich aber natürlich auch mal aus New York hier gestreamt, wo es hier abends war. Dann war es in Deutschland auf Samstag 4 Uhr nachts. Da waren dann nur 5.000 Leute dabei. Aber
so pendelt
sich das ein.
4 Uhr nachts.
Ja, finde ich. Also 4 Uhr nachts am Wochenende 5.000 Leute ist natürlich auch immer noch geil. Klar.
Und das sind dann einfach Hardcore-Fans von dir? Oder also beschreib mal, was ist das für eine Community? Was sind das für Menschen? Wie alt sind die vor allen Dingen?
Oh, da ist alles Mögliche dazwischen. Ich habe auch zum Beispiel hier in New York super viele Leute getroffen. Da waren auch viele älter als ich. Klar, in New York wird jetzt kein 14-Jähriger hier rumlaufen, einfach so. Hat sich wirklich gewandelt. Also wir hatten ja damals während Lockdown, habe ich ja sehr viel Pokémon-Karten auch gemacht, geöffnet. Ich habe alte Vintage-Displays aufgemacht von 1999. Insgesamt alles im Wert von 120.000 Euro. Das hat natürlich deutlich ältere Leute angelockt, die damals auch schon Pokémon-Karten gesammelt haben.
Also nochmal zur Erklärung für die Leute, die nicht so tief sind. Du hast Pokémon-Karten geöffnet oder beschreib mal, was macht man da genau?
Genau, ich habe Pokémon-Karten geöffnet und das gestreamt und gezeigt. Da hatten wir dann auch meinen Zuschauerrekord und meinen Subrekord und sowas, alles Mögliche geknackt. So das allererste Pokémon-Set zum Beispiel auf Deutsch, das kostet dann 40.000 Euro, weil es davon halt nur noch wenige auf der Welt gibt. Und das machen wir dann auf im Stream, hoffen natürlich auf die guten Karten, auf die super seltenen Karten, wo dann auch mal, keine Ahnung, Papa Platte hat mal, glaube ich, mal eine Karte gezogen, die ist mehr als 100.000 Euro wert, weil es davon nur unglaublich wenige gibt im guten Zustand. Und das kam auch wahnsinnig gut an. Und da waren die Leute natürlich deutlich älter, also klar.
Okay, also das heißt, deine Zielgruppe
ist ein kompletter Mix im Alter. Es ist ein kompletter Mix im Alter.
Aber im Durchschnitt?
Ich würde sagen, mittlerweile so im Durchschnitt so 16 bis 18.
Okay.
Das ist ganz schwer zu sagen. Die ganzen Leute von damals, die waren damals alle 14, ist jetzt 7 Jahre her. Also es sind wirklich viele Leute, aber es kommen auch immer wieder neue dazu, die super jung sind. Dann treffe ich irgendwie einen 8-Jährigen auf der Straße, frage ich, warum schaut er mich? Also vom Humor, vom Content her mache ich den Content so, wie ich ihn cool finde. Und auch den Sarkasmus und die ganzen Gags versteht man ja gar nicht in dem Alter. Sind aber auch sehr, sehr viele Junge dabei. Keine Ahnung, jüngerer Bruder, jüngerer Cousin oder sowas.
Wie musst du dich denn das Unternehmen hinter Trimax vorstellen? Also wie viele Leute arbeiten für dich?
Boah, mittlerweile echt viele. Das wird immer mehr. Ich habe einen Manager, der alles oder unglaublich viel macht, Alex. Das sind wir ein sehr, sehr gutes Team zusammen. Da kam da gerade noch einer dazu. Dann habe ich noch 3 angestellt, so für alles Mögliche hinter der Kamera, sei es jetzt Finanzen oder Steuern und sowas. Dann habe ich auch noch einen Mod angestellt,
also
der im Twitch-Chat,
ne?
Hilft. Genau, Moderatoren im Twitch-Chat, 2 Stück. Dann habe ich Cutter, einen für den Hauptkanal, einen für den zweiten Kanal, einen für den Reaction-Kanal, einer für TikTok. Also es sind jetzt echt über 10 Leute schon, ja.
Und von der Umsatzgröße her ist das natürlich jetzt, das ist mir schon klar, es ist ein Millionenunternehmen, also die Trimax AG, wenn man das so sagen möchte, oder GmbH. Mhm. Aber wir reden jetzt, reden wir dann schon von so 10 Millionen Jahresumsatz oder eher 5?
Eher 5.
Aber du meinst, es kommt ja noch Merchandise dazu, du machst noch eine Klamottenmarke, Podcast machst du auch noch. Also was ist noch alles so, was gehört noch alles dazu neben den verschiedenen Kanälen?
Über Twitch verdient man ja einmal mit den Primes und mit den Subs. Mhm. Dann haben wir YouTube, die Werbeeinnahmen, die auch immer essentiell sind, gerade bei 3 Kanälen und täglichen Uploads. Dann haben wir verschiedene Sponsoren, die dabei sind. Keine Ahnung, ich zum Beispiel im Stream Headset trage oder irgendwie sowas. Genau sowas. Und dann haben wir noch verschiedene Unternehmen im Hintergrund. AMA Studios als Modelabel noch mit dabei. Mhm. Jetzt ganz neu Happy Slice. Dann haben wir natürlich noch den Podcast, der nochmal selber für sich steht. Da ist schon ordentlich was dabei. Ja.
Also für dich ja auch alles unerwartet. Also ich meine, vor 7 Jahren war das ja nun nicht absehbar.
Nee, absolut nicht. Das war auch nie das Ziel. Ich wollte immer, als ich gestreamt habe, konnte ich oft am Wochenende nicht streamen, gerade Samstagabend, weil ich selber als Pizzalieferant gearbeitet habe. 250 Euro habe ich damit im Monat verdient und das wollte ich immer mit dem Stream verdienen. 250 Euro im Monat, damit ich den kündigen kann und mehr streamen kann. Dass das dann irgendwann so durch die Decke geht, damit rechnet ja keiner.
Also Pizzalieferant, das war außerhalb von Hamburg. Du bist eigentlich so in der Nähe von Hamburg aufgewachsen, ne?
Genau, nördlich von Hamburg, ja.
Und da lebst du eigentlich immer noch, ne? Also wenn du jetzt irgendwie nicht...
Nee, mittlerweile wohne ich im Zentrum von Hamburg seit 3 Jahren.
Ah, okay, aber bist ja eigentlich aus Hamburg, aber jetzt gerade mal in New York. Okay, und hier sozusagen einer der... Hamburg scheint ja so ein Ort zu sein, wo die ganz großen Namen sich ansiedeln. Der Monte, also Montana Black ist ja auch aus Hamburg. Also hier ist schon so viele große Influencerinnen aus Hamburg. Also von Caro Dauer bis Leonie Hanne. Was ist mit Hamburg los?
Hamburg ist so influencermäßig die zweitgrößte Stadt. Platz 1 ist mit Abstand Köln. Da sind wirklich alle, jeder Streamer, jeder YouTuber wohnt mittlerweile in Köln. Das ist wirklich ein Hotspot. Ist auch immer cool, da zu sein. Aber in Hamburg gibt es auch einige, ja, auf jeden Fall.
Und man muss ja schon auch viel zusammen sein, ne? Also wenn ich das so von dir sehe oder auch von anderen, Knossi oder so, den du auch, glaube ich, kennst, ihr macht Sachen zusammen. Also es ist schon so ein Game geworden, untereinander sich viel zu unterstützen, viel sozusagen gemeinsam Aktionen zu machen, Ideen zu haben, sich sozusagen gegenseitig zu supporten und die Reichweite noch zu teilen. Kann man das so sagen?
Das ist ultra, ultra nice in der deutschen Twitch-Community. Da hat keiner an Konkurrenzdenken oder irgendwas. Alle ziehen an einem Strang. Wenn jetzt zum Beispiel ich bei einem Box-Event einlade, waren wirklich alle da zu zuschauen. Dann habe ich ein Fußball-Event gemacht, da kommen alle ohne Gage und spielen sie alle mit, egal wie groß die Reichweite ist. Dann macht Eli auch einen Fußball-Cup, da kommen alle hin. Dann hat jetzt gerade Breitenberg, Abu Goku und Rohat ein Basketballturnier gemacht, da waren auch alle da. Also das ist schon echt cool, wie sich es macht doch einfach Spaß, mit allen Streamern zusammen da dann coole Events auf die Beine zu stellen.
Wie groß würdest du sagen, ist so der engere Kreis der deutschen Streamer? Also wie viele Personen sind das so?
Es sind alle echt dabei. Also es sind alle, die auf Twitch streamen. Es gibt ein paar Leute, die nicht ihr Gesicht zeigen.
Aber wie viele sind das so?
Events nicht kommen.
Also wie viele Personen? Das sind noch eine relativ kleine Szene, oder?
70 sagen, oder?
Okay. Aber es ist trotzdem eine kleine Szene. Also 70...
70 der größten, sag ich mal. Also es kommen natürlich auch unglaublich viele weitere Streamer, aber so von den Großen, die man kennt. Also eigentlich kommen da alle, ja.
Und du würdest dich aber auch jetzt vor allen Dingen als Streamer bezeichnen. Also wenn man jetzt sagt, irgendwie, du bist jetzt irgendwie YouTuber oder Influencer, das wäre eigentlich keine akkurate Berufsbezeichnung, weil eigentlich ist sozusagen Streaming dein Hauptthema.
Streaming liegt im Vordergrund, ja. Wie gesagt, jetzt ist einmal das allererste Mal neu in den 7 Jahren, dass ich mehr Vlogs mache hier aus New York, weil das als Vlog besser klappt als Stream. Sehr ungewohnt auch für mich, aber insgesamt absolut Streamer, ja.
Ich meine, wenn man so drauf guckt, dann auch noch mal der Vollständigkeit halber zu sagen, ich bin jetzt bei Instagram aktiv, das kann ich da am meisten vergleichen, da hast du irgendwie über 1 Million Follower. Also andere Leute würde man sagen, du bist auch irgendwie Instagram-Influencer, aber das ist bei dir eher so ein bisschen so ein Abfallprodukt von dem anderen.
In Instagram ist wirklich, habe ich jetzt auch mehr gemacht, wo ich in New York bin, aber sonst war es wirklich nur dafür benutzt, selten was hochgeladen. Meine Stories waren nur, was ich heute am Stream bin, was heute Programm sein wird. Wenn die Leute wissen, was geht im Stream ab, schauen sie schon eine Instagram-Story und wissen Bescheid. Dafür war es eigentlich da. Dass ich damit dann auch irgendwann 1 Million Leute erreiche, hätte ich auch nicht gedacht, nee.
Und ist denn das auch deswegen so, weil halt Stream die wirtschaftlich relevanteste Quelle ist? Also ist man deswegen, redet man davon, weil das auch wirtschaftlich im Vordergrund steht? Oder ist es einfach so, nee, weil das für dich inhaltlich am wichtigsten ist?
Inhaltlich ist es am wichtigsten. Stream hat wahnsinnig abgebaut. Amazon hat damit Twitch alles komplett verändert. Ist teilweise, man verdient, obwohl man genau das Gleiche macht, die gleichen Subscriptions oder alles Mögliche, verdient man weniger als ein Drittel, wie es früher war teilweise.
Warum das denn?
So wie ich das mitbekomme, in den Pressemitteilungen möchte Amazon, dass Twitch lukrativ wird. Die sind jetzt Platzhirsch mit irgendwie 90% Marktanteil, haben alles subventioniert über die Twitch Primes, dass alle Streamer da sind. Und jetzt haben sie den Hebel umgelegt. Sie machen auch seit Jahren, geben sie keinen Cent für Events, egal wie groß das Event ist. Deswegen findet das ja auch auf anderen Plattformen statt, wie zum Beispiel von Pro7 mit Join oder RTL, kostenlos für die Zuschauer zu schauen, weil Twitch wirklich für alle Events nichts dazu gibt.
Mhm. Aber trotzdem, du bleibst der Plattform trotzdem treu, also weil man da einfach sein muss, weil das am einfachsten ist.
Es gibt keine Alternative. Also viele sind sehr genervt. Es gibt jetzt so komische krypto-gestützte Geldwäsche-Plattformen, die da jetzt ganz komisch rauskommen, die sau viel Geld bieten, dass man das streamt, aber da will auch keiner so richtig hin. Und Microsoft hat es mit Mixer probiert, das ist kläglich gescheitert. Facebook Gaming hat Millionen reingesteckt, das hat keinen interessiert. YouTube macht auch sehr viel falsch. Also es gibt leider keine bessere Alternative als Twitch, auch wenn das, ja. Also explizit auch Europa ist denen egal. Also ist wirklich, die haben Fokus auf Amerika, was jetzt in Frankreich oder Deutschland passiert, auch wenn das teilweise der zweitgrößte Streaming-Bereich ist. Die deutsche Sprache ist auf Twitch unglaublich groß, ist da leider egal.
Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht AdTech oder B2B-Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und alle unter 18 jetzt bitte weghören, mir berichten wird, warum er Monkey47 so besonders findet. Max.
Ja, Philipp, es steckt direkt im Namen. Das sind die 47 Botanicals, die dem Ganzen einen einzigartigen Geschmack verleihen. Das sind zum Beispiel die Preiselbeeren aus dem Schwarzwald, die ihm auch eine ganz besondere Note geben.
Aha, und was hast du da mitgebracht?
Meinen Favoriten, den Monkey47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink.
Okay, und das schmeckt dann?
Auf jeden Fall. Beim ersten Schluck spürst du direkt die Wacholdernote, frische Zitrusnoten und eine leichte Pfefferschärfe. Für mich ist es genau die Balance dieser Aromen, die den Gin ausmachen.
Und gibt's noch was über Monkey47 als Brand zu sagen?
Ich meine, du siehst es ja schon am Apothekerdesign der Flasche. Die Brand ist mit super viel Liebe gestaltet. Vom Etikett bis hin zur Website, die aussieht wie eine alte Zeitung. Da wundert es mich ehrlich gesagt auch nicht, dass Monkey47 bereits zum 8. Mal in Folge als Top-Trending-Gin-Brand ausgezeichnet wurde.
Also an alle, probiert Monkey47 gerne aus, überzeugt euch selber von seiner Qualität, dass das hier, was der Max berichtet, wahr ist. Ich wiederhole nochmal, Monkey47 zum Mitschreiben in Bar oder Supermarkt demnächst mal ausprobieren. Zurück zum Podcast.
Okay, sag nochmal ein paar Worte zu den Sachen, die du da veranstaltest. Also weil wenn das, du jetzt sozusagen Spiele spielst, in denen du auch gar nicht mehr so richtig gut bist, aber trotzdem die spielst und Leute wollen das sehen, das ist, glaube ich, ein Teil des Businesses. Ne? Dann machst du, was machst du sonst noch so an Content? Also vielleicht sagen wir noch ein paar Worte auf jeden Fall zu den Events, die du machst, aber sag noch, wie muss man sich den Content vorstellen, der von dir kommt?
Wir haben zum Beispiel, weil ich ultra Bock hatte auf so ein Survival, so an seine Grenzen kommen, ich saß immer nur am Schreibtisch, hab keine Ahnung von draußen, war nie campen oder sowas, hatten wir ein eigenes Survival-Format gemacht mit Otto, Nerd in the Dirt, da waren wir im nördlichen Lappland unterwegs, also arktische Klimaregion, ohne alles, also nur mit einem Fell und bisschen Equipment dabei und wollten dann mit 4 Streamern draußen überleben und eine gewisse Strecke zurücklegen, okay. Wasser gewinnen, Feuer machen, Lager aufbauen und dann noch einen Schlitten hinter sich jetzt, wo die ganzen Sachen drin waren und Strecke machen, von A nach B kommen. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Also
und das hat Otto finanziert? Sehr, sehr gut.
Das hab ich gemacht. Ich habe Otto als Guide mitgenommen, das war mein Format. Otto hat auch ein Format.
Also Otto, wir reden nicht von Otto, von dem E-Commerce-Händler, sondern...
Nee, wir reden von Otto, den... auch einer der größten YouTuber momentan.
Okay. Also alle Hörer, die denken erstmal...
Okay, ja, stimmt, sorry, stimmt. Das ist nochmal eine ganz andere Gruppe. Nee, genau, der hat uns da durchgeführt. Das zum Beispiel als ein Format, wo ich ultra Bock drauf hatte. Dann hatte ich super Lust, Fußball zu spielen. Ich habe selber 11 Jahre Fußball gespielt, sauschlecht. Also wirklich Katastrophe, Dorfmannschaft und war sogar zu schlecht und wurde dann mit 15 noch in die dritte Herren verlagert, weil ich nichts konnte. Was aber auf YouTube super krass funktioniert, waren so Kreisliga-Fails, so Best-Offs, wo einfach Leute unglaublich gerne Fußball spielen wollen und es einfach nicht hinkriegen. Da habe ich mir gedacht, gut, das kriegen wir bestimmt hin. Hab 17 Streamer zusammengetrommelt und ein paar Freunde von früher und dann haben wir in der 10. Liga in Hamburg eine Mannschaft angemeldet und haben da gespielt. war auch ein Riesenerfolg. Wir haben das gestreamt und Videos draus gemacht, kam auch unglaublich gut an. Dann hatten wir noch ein Fußball-Event mit Knossi, wo da im Stadion 5.500 Leute waren, so viel wie reingepasst haben beim SC Victoria. Dann hatte ich einen Boxkampf. Das war auch, es entsteht alles spontan. Es gab so eine Streamer-Liste.
Warte mal ganz kurz, die Mannschaft, wie hieß nochmal? Ich habe es mich in der Recherche aufgeschrieben.
Unser Mannschaftsname ist der SSV Hartstag, aber offiziell sind wir die 8. Herren vom SC Victoria.
Ah, okay. Mhm. Aber das macht ihr nicht mehr?
Doch, die Saison ist durch. Wir haben es tatsächlich ganz knapp im letzten Spiel geschafft, Erster zu werden und haben jetzt den Aufstieg geschafft von der 10. in die 9. Liegt aber auch daran, ich habe noch ein paar Schulkameraden von früher am Start, die verletzungsbedingt nicht mehr in einem Team spielen können, aber noch ein bisschen Bock haben zu kicken. Die haben das schon durchgetragen. Also ich wollte 20 Saisontore machen, ich habe 50 Vorlagen bekommen, habe aber nur 4 Tore, also katastrophal. Aber das ist, was die Leute sehen wollen.
Okay. Und dann hast du sozusagen den Boxkampf, da hast du dich, glaube ich, auch selber bei verletzt, ne?
Ja, richtig. Boxkampf ist auch super spontan entstanden. Es gibt so eine Ranking-Liste von Streamern. Welchen Streamer würde man im Ring besiegen, im Kampf?
Und wer hat die Liste gemacht? Also wo kommt die her?
Das hat jeder Streamer gemacht, um andere Streamer auch da einzusortieren und zu schätzen. Und ich habe gesagt, gegen Mickey wird es ein knapper Kampf, aber ich gewinne. Und Mickey hat auch gesagt, gegen Trimax wird es ein knapper Kampf, aber er gewinnt. Und dann haben wir gesagt, na, auf gar keinen Fall, dann lass uns einen Kampf austragen. Dann hatten wir eigentlich gesagt, machen wir hier so einen kleinen Kampf, da so im Kultboxen in der Hamburger Ritze, da so, wie man es kennt. Dann hatte ich mich aber beim Fußball-Event am Schlüsselbein verletzt, dann hatten wir ein halbes Jahr mehr, dann sind immer mehr Sponsoren dazu gekommen, das ganze Projekt wurde größer, am Ende waren wir in der Lanxess Arena und das war der größte deutsche Boxkampf vor 14.500 Leuten, das war der größte Boxkampf, nachdem Klitschko seine Karriere beendet hat. Also das ist da dann hochgewachsen, das war ein unglaublich krankes Event und so sind alle
aber
Sachen...
Aber kannst du denn boxen? Genau, bist du denn, also hattest du Boxerfahrung?
Wir haben ein halbes Jahr trainiert, das war ein geiler Boxkampf, wir haben alles gegeben, also auch, klar, viele Kampfsportler meckern darum, wie boxen die, aber wir hatten ein halbes Jahr Training und wir haben uns wirklich versucht, K.O. zu schlagen. So viel, auch wenn wir sehr, sehr gut befreundet sind, wir haben uns versucht, so viel Schaden hinzuzufügen, wie es geht. Ich habe mich dabei auch verletzt. Ich habe den Kampf gewonnen. Ich habe 7 von 8 Runden gewonnen nach Punkten. War dann so sauer, dass ich nicht K.O. bekommen habe, weil der ist nicht K.O. gegangen. Habe ich so sehr auf seine Deckung geschlagen, dass ich mir den Diskus gerissen habe im Handgelenk. Das ist noch viel schlimmer als ein Bruch. Ich kann jetzt auch leider nie wieder boxen. Aber so, die Hand funktioniert wieder. Da hatte ich Angst vor, das wurde operiert und alles. Die Speiche war komplett locker, war nicht mit dem Handgelenk verbunden. Also war schon eine sehr üble Verletzung, aber war trotzdem ein geiles Event. Ich bereue es auch nicht, das gemacht zu haben.
Ja. Und was haben wir so? 15.000 Zuschauer in der Lanxess in Köln, ne? die große Sporthalle in Köln. Was haben die Tickets gekostet? Also das ist ja schon noch dann echt ein fast fettes Ding.
Ich glaube ganz vorne, allererst Reihe waren Tickets 80 Euro und ich glaube weiter hinten 25 oder 30 oder so.
Und dann kommen aber auch so Leute, das ist dann so die Zielgruppe, die da kommen, ist dann so 18, 19, 20, 21, so.
Da waren, ich weiß nicht, ob die Eltern das jetzt erlauben, dass ein 14-Jähriger dahin läuft, also da waren wirklich wenige Leute, die unter 16 waren.
Okay, also das heißt aber, ihr hattet einfach Bock drauf und du hattest die Idee, wir machen mal eine Liste, wen man im Boxen alles schlagen würde und dann ist daraus dann dieser Kampf entstanden.
Genau. Das alle ist, großen Formate sind so mit der Community spontan entstanden. Genauso wie als ganz frisch so Elektroroller rauskamen, also nicht diese Scooter, sondern richtige Roller, die ja nur eine Reichweite von 30, 35 Kilometer hatten. Da dachte ich, okay, die sind so mies, da hat es bestimmt noch keiner geschafft, von Hamburg nach Berlin zu fahren. Haben wir uns 6 Streamer geschnappt und sind von Hamburg nach Berlin gefahren, mussten alle 35 Kilometer laden, wussten nicht wo, haben in Restaurants geladen, Zuschauer haben uns bei sich zu Hause schlafen lassen, dass wir da über Nacht laden können. Oder im Wintergarten haben wir da geschlafen und die Dinger geladen und haben es dann irgendwie nach Berlin geschafft. Es ist alles spontan entsteht mit der Community. Davon lebt das auch. Also viele, viele Projekte sind nicht lukrativ, die ganzen Events, die ich gerade aufgezählt habe. Ich glaube, von 10 Veranstaltungen springt bei einem noch was raus. Aber mir ist es wichtig, dass es funktioniert und ist dann auch natürlich immer eine teure Produktion. So Boxen hat allen drum und dran, hat 1 Million gekostet. Da muss man auch erstmal Partner für ranholen. Aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und wenn man die Chance hat, so geilen Scheiß zu machen, wo man selber Bock drauf hat und das feiern 1 Million Leute da draußen, ist das einfach nur nice.
Wenn da jetzt irgendwie 6 Leute mit Elektrorollern nach Berlin fahren, wie viel Team ist da mit dabei, dass das alles filmt und macht und tut? Also sozusagen wie viel?
Das war sehr klein. Da war ganz neu so Streaming-Rucksack rausgekommen. Da habe ich so 3 SIM-Karten als Signal gekoppelt. Dass wir das streamen konnten. Alex, mein Manager, saß zu Hause. Das war's. Das war wirklich eine super, super Low-Budget-Produktion. Das hat vielleicht 3.000 oder 4.000 Euro gekostet.
Und das war dann aber wie lange habt ihr dann gebraucht? Für die 300 Kilometer?
Was war das? 3-4 Tage oder so?
3-4 Tage mit den Rollern darüber zu fahren, okay. Mhm. Und das habt ihr alles auch im Stück weggestreamt? Live.
Genau. Manchmal war überhaupt kein Signal, so irgendwo mitten irgendwo in der Pampa am Deich irgendwo, dann war mal Signal für 5 Minuten weg, aber insgesamt ging das schon ziemlich gut. Und da haben wir jetzt auch das nächste Projekt geplant, auch super spontan. Wir hatten irgend so ein Video gesehen, so ein wahnsinnig unglaublich hässliches Fahrrad, was vorne 2 Räder hat und hinten 1. Mhm. Das sieht wirklich völlig beknackt aus. Und dann haben wir gesagt, okay, dann schnappen wir uns davon 8 Stück. Das ist jetzt auch geplant, das Projekt, dass wir von Hamburg nach Kopenhagen damit fahren. Dann mit Muskelkraft, ohne Elektro, mit der Fähre rüber und auch das werden wir die ganze Zeit live streamen. Freuen sich die Leute auch schon, ist auch spontan mit dem Stream entstanden.
Und wenn ihr sowas macht, sind da Partner mit dabei? Also wenn denn einmal die Idee im Raum steht, sagt man dann, okay, wir finden da irgendwelche Sponsoren dafür oder so?
Bei der Rollertour war jetzt da kein Partner dabei, das war zu spontan. Viele Sachen sind auch zu spontan. Haben wir Bock, das zu machen, wollen wir es umsetzen, 2 Wochen Vorlaufzeit, da kriegt kein Sales-Team einen Partner dazu. Aber das sollte funktionieren, dass wir da Partner haben. Da werden wir auch eine coolere Produktion haben, ein richtiges kleines Kamerateam, was mobil unterwegs ist. Das wird dann auch dementsprechend mehr kosten. Und die Fahrräder kann man leider nicht ausleihen, die muss man kaufen. Also wenn wir 7-mal das Ding kaufen, kostet 20.000 Euro zusammen. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Sponsor. Also das wird aber auch funktionieren.
Okay. Okay.
Mit genug Vorlaufzeit geht das.
Und sag mal, aber bist du manchmal dann auch erschöpft von dem ganzen Kram? Also wenn man überlegt, dass du da 6 Tage die Woche 5-6 Stunden da irgendwie streamst und dann noch Podcast on top und irgendwie andere Content-Produktion on top und dann auch ein bisschen sozusagen das alles irgendwie organisieren, verwalten, das ist ja schon auch brutal viel Arbeit.
Ja, aber ich mache eigentlich, und das ist das Coole, habe ich das Privileg, nur noch das zu machen, wo ich halt Bock drauf habe. Früher gab es mal Placements oder so, wo man nicht so Lust hatte oder da muss man mal nach Köln fahren und jeden Tag irgendwie in einem Einkaufszentrum Fotos machen und dann wieder zurück, weil man einfach finanziell angewiesen war darauf, wo man dann sagt, okay, jetzt, keine Ahnung, 6 Stunden im Auto hin, 3 Stunden Fotos machen, 6 Stunden im Auto zurück, ist jetzt nicht so ein geiler Tag. Aber mittlerweile mache ich echt nur Sachen, wo ich richtig, richtig, richtig Bock drauf habe und drauf brenne. So wie jetzt zum Beispiel mit Happy Slice, mit der Bustour. Ich bin von New York zurückgeflogen direkt nach Köln. Dann sind wir den ganzen Tag mit dem Bus da rumgefahren, Pizzen verteilt, Fotos mit den Leuten gemacht, 10 Stunden. Dann sind wir in der Nacht gefahren von Köln nach Hamburg. Am Hamburg 7 Uhr morgens aufstehen mit Jetlag. Das kam mir vor wie, also als hätte ich gar nicht geschlafen. Den ganzen Tag wieder. Dann weiter nach Berlin, dann von da weiter nach Chemnitz. Immer früh aufstehen, wenig schlafen. Und dann war noch ein Basketballturnier und von Chemnitz nach Berlin gefahren und direkt zurück nach New York geflogen und hier dann direkt den nächsten Stream angehauen. Es ist schon körperlich sehr anstrengend, aber es macht einfach so wahnsinnig viel Bock.
Sag noch mal ein paar Worte, weil du es gerade so eingeflochten hast, zu Happy Slice. Das ist also jetzt eine neue Startup-Idee, die es generell gibt irgendwie und du bist da sozusagen mit Knossi, wenn ich es richtig verstehe, in einem Team. Also oder genau. Als Business ist, es soll ja so eine Art Ghost-Restaurant sein oder eine Plattform gibt es jetzt, die machen so Ghost-Restaurants und man kann dann sitzen und arbeitet mit Influencern zusammen und dann diese Influencer-Teams oder Creator-Teams jetzt bei euch, die haben dann eine eigene Marke auf dieser Plattform und können die dann sozusagen, in dem Fall eine Pizzamarke, könnt ihr dann relativ easy über alle möglichen Kanäle vertreiben, aber so ein bisschen so, ich hatte das Gefühl, das ist ein bisschen inspiriert von Mr. Beast und der Burger-Idee, die der immer hatte, ne?
Auf jeden Fall ist ein absolut krasses Konzept mit den virtuellen Küchen oder mit den Ghost Kitchen, dass man Pizzerien, Bäckereien, Hotelküchen, wo das unseren Standards entspricht, dass man die ausbildet komplett, den Ofen stellt, alle Zutaten frisch liefert, dass die alles dabei haben und dass man das so macht, dass wirklich überall die gleichen Pizzen entstehen. Am Anfang hat uns keine italienische Küche oder so, wo wir gesagt haben, wir wollen das mit euch machen, das könnt ihr damit verdienen. Das ist ja teilweise das 5- oder 6-fache, was sie normalerweise mit ihrem Restaurant verdienen. Alle waren da super misstrauisch. Jetzt haben wir beim Release oder jetzt auch danach, wo wir keine Werbung mehr gemacht haben, das zeigen konnten, dass wir das alles halten konnten, was völlig verrückt ist, auch wie viel da bestellt wurde. Das war ein Riesenerfolg, der größte europäische Restaurant-Launch überhaupt, über Nacht 72 Läden aufgemacht und war auch von den verkauften Pizzen der größte Launch, den es jemals in Europa gab. Und die profitieren davon unglaublich doll. Da kannst du an einem Wochenende 5-stellig verdienen. Die sind super happy. Und wir müssen nicht extra, jetzt überlegt euch mal, wir hätten 72 Läden gemietet, nur für eine kleine Küche. Du kannst es teilweise ja wirklich auf 5 Quadratmeter, wenn du einen Ofen hast und eine Arbeitsfläche, kannst du die Pizzen da machen. Und dann kommen die Lieferanten jetzt von Lieferando, Uber Eats oder Volt und liefern das aus. Wenn die Pizza geil ist und die alles richtig machen, ist ja einfach ein unglaublich gutes Konzept. Das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis dass es davon viel, viel mehr gibt. Also wir haben ja auch gesehen, wie gut das in Amerika läuft. Ist einfach ein geniales Konzept.
Wobei die US-Version von Mr. Beast ist ja wirklich eigene Restaurants zu machen, sozusagen. Da hat er eine Burgerkette gemacht, auch mit einem Partner, glaube ich. Ne? Also der hat das nicht alles selber gemacht, sondern da gab es einen Partner und er hat dann seine Marke draufgesetzt, aber über wirklich physische Restaurants, die es auch wirklich gibt. Und bei euch ist es ja schon so, also ich weiß es auch deswegen, weil ein ehemaliger Kollege von mir, der bei OMR gearbeitet hat, der Nono, schöne Grüße, hat ja diese Firma gegründet und sozusagen diese Plattform erschaffen, auf der jetzt sozusagen ihr dann die Marke Happy Slice aufgebaut habt. Und in dem Fall sind es dann Pizzen und die werden jetzt vertrieben über Uber und Lieferando und Co. Aber ihr habt sozusagen die Idee gehabt, der macht das alles irgendwie, die ganze Verwaltung im Hintergrund, und ihr pusht einfach dann über eure Reichweite natürlich die Brand und sorgt dafür, dass Menschen sagen, Mensch, irgendwie das Zeug da von Trimax und Knossi, das will ich dringend mal probieren, muss geil sein, und dann bestellen die das bei Lieferando.
Richtig. Also erstmal haben wir die Pizza so gemacht, wie wir sie richtig cool finden. Es gab über 50 Tastings, das haben über 1500 Leute probiert. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von einer Trüffelpizza mit Trüffelcreme und Champignons und Parmesan. Gibt's verschiedene, aber das ist, finde ich, so wie wir sie gemacht haben, wirklich die beste. Also das macht auch Spaß, dafür Werbung zu machen, wenn die Leute das dann probieren, und auch andere Influencer, denen wir das zugeschickt haben und die es einfach richtig gut finden. Auch so ein handgemachter Pinsateig aus Italien vom Hersteller des Pinsateigs, vom Erfinder, die Marco, macht das Ganze. Dass das alles so funktioniert und dass wir so einen Teig haben, wie es noch kein anderer hat. Also es ist auf jeden Fall, die Leute haben Bock. Es war eine Marktlücke mit so einer Pizza und mit so einem System, und wie krass das jetzt anläuft. Klar ist am Anfang viel gewesen über Knossi und mich, aber jetzt schon nach 2 Wochen, noch nicht mal ganz, sind auch viele Leute am Bestellen, die uns gar nicht kennen. Also generell einfach davon war einfach eine Nachfrage nach diesen Pizzen.
Und wie viele Orte gibt es jetzt, du hast ja gerade erzählt, irgendwie von irgendwelchen Bäckereien oder so kleineren Küchen, also wie viele Orte gibt es jetzt, die sozusagen die Pizzen nach euren Vorgaben produzieren?
Das waren 72 Küchen, da waren aber ein paar dabei, da war das ganze Wochenende Arbeiter mit dabei, und da die haben es nicht ernst genommen, die haben die Chance nicht gesehen, die waren dann auch ausverkauft vom Teig und haben nicht nachbestellt, weil das denen dann irgendwie zu stressig war oder sonst irgendwie was, die dann auch rausgeflogen sind. Wir haben hunderte Bewerbungen für Leute, die das machen wollen, weil man da echt die Restaurants an sich damit verdienen am meisten, also da ist eine riesen Nachfrage, und dann, wenn das über irgendeinen Partner nicht klappt, dann werfen wir den raus, nehmen den nächsten, arbeiten den ein, überprüfen das Ganze, das ist cool, dass wir auch QR-Code, wir können mit jeder einzelnen Pizza verfolgen, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn irgendwie die falsch belegt wurde oder wenn die verbrannt ist oder sonst was. Passiert sehr selten, aber wenn das passiert, können die auch ganz schnell rausfliegen. Wir haben genug Leute, die da richtig Bock drauf haben und dafür brennen, die teilweise also so viele Bestellungen reinbekommen, die können es nicht fassen, die haben auch selber was auf Instagram gepostet, die auch super happy sind, und wir dann natürlich auch.
Es ist ja am Ende so eine Art modernes Franchise-System. Ne? Also jemand hat eine kleine Pizzeria irgendwo, die läuft so normal daher, stelle ich mir so vor. Und dann kommt ihr und sagt mir, Mensch, willst du nicht ein bisschen was am Top verdienen? Werd doch sozusagen Partner von Happy Slice. Und dann kriegen die von euch die ganze Konfiguration und werden dann über Lieferando entdeckt. Und dann auf einmal haben die einen Zusatzerlösstrom. Also das heißt, am Ende arbeiten mit euch auch vor allen Dingen Pizzerien, oder sind das dann auch wirklich nur Bäckereien, oder wer ist das so?
Es sind am meisten Pizzerien. Also insgesamt wollten wir alles nehmen, was eine Küche hat, aber es hat sich herausgestellt, dass die Pizzerien das so mit am besten machen. Und also wenn die jetzt, sag ich mal, am Tag so ein normaler Italiener, keine Ahnung, so 5, 6 Bestellungen oder Lieferbestellungen macht, deren Pizza ist ja auch nicht für die Lieferung perfektioniert, wie unsere zum Beispiel, dann haben die vielleicht 5, 6 Bestellungen am Tag. Die sind aber eh in der Küche, die sind eh da, und von uns kommen dann irgendwie über 80 Bestellungen rein. Die haben da direkt erstmal 3, 4 Leute eingestellt und sind da richtig Pizzen am Machen.
Okay. Und dann Lieferanten und so liefert es dann im Zweifel aus, oder die im Zweifel auch selber, also je nachdem.
Wie bitte?
Das heißt, dann kommt Lieferando und holt das Zeug ab, oder die liefern das selber aus?
Genau, das geht nur über die Lieferplattform, nur über Lieferando, Uber Eats und Volt, ja.
Und
ganz neu haben wir jetzt auch, weil das nachgefragt wurde, jetzt auch gerade in den wärmeren Monaten, dass die Leute zwar auf den Plattformen bestellen, aber das abholen können. Das war sehr oft gefragt, dass dann da zu den Läden hingeht und das direkt mitnimmt.
Okay. Und sag mal, wann ist das hochgefahren? Also wann hat ihr den Launch? Vor ein paar Tagen erst, ne?
Am 25. war das, ja.
Mai, ne?
Ja.
Und kommt da jetzt schnell schon ein paar hunderttausend Euro Umsatz zusammen wahrscheinlich, oder? Also, kannst du sagen, genau.
Also klar, also der erfolgreichste Restaurant-Launch, den es in Europa je gab, da kommt ordentlich was zusammen, klar.
Wow.
Wir nehmen jetzt aber direkt das ganze Geld und wollen mehr Läden aufmachen. Leute sind sauer. In Baden-Württemberg ist kein Laden. Bei mir auch aus Schleswig-Holstein, wo ich komme, ist ein Laden dabei. Dann in München sind nur ein, zwei, laufen zwar extrem gut im Zentrum, aber da ist viel zu wenig noch im Süden abgedeckt. Die Leute, also es ist schon heftig, dass wir sagen, wir machen über Nacht 72 Läden auf, aber alle unsere Communities sind sauer, wenn man bei denen nicht bestellen kann. Zum Beispiel in Stuttgart ist ja auch eine große Stadt. Das wird jetzt aber nächste Woche schon kommen. Also es kann jetzt in 10 Tagen, wenn die nächsten 9 Läden eröffnet, dann machen wir auch noch zwei Leute in Frankfurt auf, bisschen weiter am Rand, weil wir im Zentrum schon was haben. Also es kommen jetzt Woche für Woche weitere Läden dazu und bis zum Jahresende, wenn alles klappt, ist das Ziel 200 Stores zu haben. Und ich glaube, damit wären wir auch schon die größte Pizzeria in ganz Deutschland.
Okay, 200 Niederlassungen sozusagen. Oder 200 Kochorten.
Ja,
okay.
Das ist das größte Liefergebiet verglichen mit allen anderen Pizzen.
Aha, Wahnsinn. Und was ist euer, also wie ist da die, wie viel Prozent dürft ihr dann einbehalten für eure Leistung? Also ich meine, was bekommt der Pizzabäcker und was behaltet ihr?
Das meiste bekommt die Pizzen machen. Und wie da die genaue Aufteilung ist. Ich bin jemand, der zum Beispiel mit meinen Einnahmen alles super transparent offen hält. Aber bei dem Thema haben leider auch die Investoren und der CEO gesagt, da könnte die Konkurrenz Informationen rauskriegen, weil das ja ein Businessmodell ist, was es so noch nicht gibt, was sie nicht bekommen sollten. Und das soll ich geheim halten.
Okay. Okay,
aber ich wurde schon gewarnt, dass du wahrscheinlich noch schön nachhaken wirst.
Okay, aber also die Mehrheit geht an, ist ja auch logisch, weil die haben den Materialeinsatz und die haben ja dann sozusagen auch die Miete und das Personal und so. Und ihr habt ja sozusagen vergleichsweise das Marketing, ne? Ohne das ging es nicht, aber okay, verstehe ich. Und okay, Rollout auf 200 ist geplant und dann kannst du dir auch vorstellen, noch andere Produkte zu machen oder ist es dann erstmal Pizza und dann kommt das nächste Business oder kann man das noch weiter erweitern?
Also von mir und Knossi läuft ja über Lanch das Ganze, ist die Pizzeria, aber Lanch möchte dann ja auch noch weitere Marken aufbauen. Das wird dann in Zukunft kommen.
Okay, was heißt, du und Knossi, ihr seid für das Segment Pizza verantwortlich und dann sucht sich die Firma dann noch andere Personen für andere Produkte oder andere Ideen, Essensideen.
Genau, wenn Influencer Bock haben auf irgendwas, ist jetzt ja auch zum Beispiel, keine Ahnung, vegan oder vegetarische Lebensmittel ein Riesenandrang. Da findet man bestimmt coole Sachen in Zukunft. Erstmal voll Konzentration auf die Pizza, die läuft auch wahnsinnig gut an und dann wird es wahrscheinlich danach weitergehen, ja.
Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Und zwar unser Partner Liquid, eine der führenden deutschen Vermögensverwaltungen. 5-mal in Folge zu Deutschlands Top-Vermögensverwalter gewählt worden. Moderne Vermögensverwaltung auf Family Office-Niveau heißt es, aber sie bieten das halt auch jetzt immer mehr der Breite an. Also man muss nicht unbedingt sehr reich sein, um in die Sachen investieren zu können, die erfahrungsgemäß wirklich Spaß machen. Dazu zählt unter anderem auch Private Equity, eine Anlageklasse, die in den letzten 20 Jahren, in 16 Jahren, den Aktienmarkt global outperformed hat. Also Private Equity sehr lukrativ für die damit investieren können, aber kann halt nicht jeder. Bis eben jetzt, wo Liquid es möglich macht, sogar, und das ist das Neue, mit einem Sparplan, wie man das von klassischen Börsenanlagen kennt, mitzumischen. Also neues Produkt, das heißt Liquid Private Equity Next. Und da kann man, wenn man sich auf 10.000 Euro festlegt und jeden Monat etwas bereit ist zu sparen, einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter liquid.de/omr. Also liquid.de/omr. Da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR2024, OMR2024, bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Und wenn man jetzt irgendwo sitzt und sagt irgendwie, ich bin jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 19, 20 und ich will auch selbstständig werden und unternehmerisch Erfolg haben und hat irgendwie Zugriff auf, weiß ich nicht, die Küche von der Gastronomie beim Sportplatz oder von irgendeinem Jugendheim oder von irgendeinem, weiß ich nicht, einem Pfadfinderclub und sagt, da möchte ich jetzt auch mitmachen, wäre sowas möglich?
Ja, aber ich glaube, wir nehmen dann lieber einen eingeschweißten Italiener, weil wir haben sehr viele Bewerbungen schon. Also es sind so viele Bewerbungen, dass wir uns da richtig schön aussuchen können, mit wem wir das machen.
Okay. Crazy, ja. Aber so ist das wahrscheinlich. Aber was wurde euch denn ausgestellt? Also was denkst du jetzt von eurem Happy Slice Modell als Vertical auf dieser Plattform? Was ist da möglich? Also da kann man jetzt schon dann ein paar Millionen Umsatz, kommen da ja logischerweise zusammen, ne?
Ja, auf jeden Fall, klar. Das kann sehr, sehr krass werden, wenn das so weiterläuft. Also bisher sehen alle Prognosen wahnsinnig gut aus.
Also dann dass man ist, sich reden wir wahrscheinlich von einem größeren Business als die restlichen Trimax-Aktivitäten, Vermarktung in Summe.
Wenn das ein paar Jahre läuft und so dem Vorstellung weitergeht, ja, dann kann das das größte Standbein werden.
Mhm. Wo kommt eigentlich der Name Trimax her? Also T-R-Y-M-A-C-S.
Meine Initialen sind, also mein Name ist Maximilian Alexander Kurt Stemmler, M-A-C-S. Mhm. Und hatten wir früher einen, glaube ich, 13 oder 14 Browser-Game, die Stämme heißt das. Mhm. Da hieß der ganze Clan Try und haben alle einen Try vor den Namen gepackt. Seitdem habe ich den Namen als Gamertag auf der PlayStation überall verwendet. Und der ist noch lange vor meiner Streaming-Karriere entstanden.
Okay, okay. Kann man denn heute als Streamer noch groß werden? Also wenn man sagt, irgendwie jetzt, was der Trimax da macht, würde ich jetzt auch gerne machen. Kommen da noch viele Newcomer in den Markt rein?
Es sind immer mal ab und zu mal welche dabei, sehr selten, aber es funktioniert. Was auch interessant ist, die ganzen großen Streamer, die jetzt voll auf Unterhaltung sind, waren früher alle, wirklich alle, in verschiedenen Games sehr, sehr gut. Eli, der größte Streamer, war ja früher in FIFA, also Sportler unglaublich gut.
Elias Nährlich, der ja, auch genau. Bei uns am Festival war, also einer der, den ich auch regelmäßig jetzt wahrnehme, von dem viel rede, ist glaube ich mittlerweile Adidas Testimonial und sonst was. Also der ist ja noch nicht so lange dabei, oder?
Der ist noch nicht so lange dabei, so 4 Jahre oder 5, irgendwie so, ja. Der ist momentan der größte Streamer, also von den durchschnittlichen Zuschauerzahlen der größte. Der war früher E-Sportler in FIFA. Dann Monte, der größte Streamer, war einfach früher ein sehr guter Call-of-Duty-Spieler, noch vor, weiß ich gar nicht, so 10 Jahren oder sowas. Ich war sehr gut in Clash Royale und so geht das bei vielen weiteren Streamern. Die waren in dem Spiel gut, haben da über das Gameplay die Leute eingesammelt, dann kam die Persönlichkeit immer mehr zum Vorschein und es hat unterhalten und dann ging es von dort aus immer weiter. Heutzutage ist das echt schwierig, aber jetzt auch so ein neuer Streamer wie Hugo zum Beispiel, der einfach auch Unterhaltung macht, aber auch, nee, warte mal, auch er ist in Minecraft ein unglaublich guter Spieler. Stimmt. Es ist wirklich so, du hast Skill in dem Game, erreichst die Leute damit und bleiben tun sie dann wegen deiner Persönlichkeit. So kann man noch groß werden, wobei auch gerade kein Game so gehypt ist, dass es meiner Meinung nach gerade funktioniert. Also es ist schon schwierig heutzutage.
Also du brauchst auch, wir haben ja schon bei dir auch gelernt, man braucht so das richtige Game, auf dem man dann sozusagen auch mitwachsen kann, aber sozusagen das richtige Rückgrat, auf dem man dann...
Oder das richtige Format, ja. Irgendwie sowas.
Und sag mal, wenn ihr jetzt schon darüber diskutiert, wer am stärksten im Boxen ist und so, wer ist denn von all den gerade genannten jetzt neben den Reichweiten am wirtschaftlich stärksten? Ich habe das Gefühl, was der Eli da macht, das ist auch wirtschaftlich eine Wahnsinnsnummer. Nochmal, ich habe jetzt bei dir so rausgehört, das sind so die 5 Millionen Umsatz. Das scheint jetzt bei ihm oder was mir da Leute so erzählen, das muss alles viel größer sein.
Ja, also ich glaube, es ist, das müsste Eli sein mit seinen Firmen dabei. Er hat ja noch VitaVate und Elevate noch als Modelabel und VitaVate als Getränk und noch weitere Unternehmen, die sehr gut laufen. Es müsste Eli sein, ja. Von daher war es ja wirklich nur so, wenn du viele Klicks auf YouTube machst und viele Zuschauer auf Twitch hast, dann verdienst du damit. Das ist aber irgendwo dann natürlich auch gekappt, wo dann Schluss ist. Natürlich kannst du mit einem Getränk oder mit einem Modelabel mehr verdienen, wenn es funktioniert.
Und wie viel Arbeit ist die Community-Pflege? Also ich habe das Gefühl, nicht nur, dass du sehr, sehr präsent bist oder ihr alle ja sehr viel macht. Also ich meine auch, glaube ich, der Eli, der war bei uns dann, als er auf dem Festival war, sagte, Mensch, ich kann irgendwie, dann und dann kann ich da sein, weil ansonsten muss ich streamen oder muss ich irgendwie, Man hat dann schon auch irgendwie Verpflichtungen, wo kein normaler Mensch denkt, dass man so viel Verpflichtungen hat, aber habt ihr offensichtlich. Ist dann auch sozusagen einfach nur die reine Streaming-Zeit oder muss man sozusagen die Community pflegen und irgendwie da sozusagen chatten, Nachrichten beantworten? Wie ist das so?
Also man muss sich schon jeden Stream Gedanken machen, was mache ich, wie kann ich heute die Leute unterhalten, voll da sein. Es gibt super, unglaublich viele Streamer, die einfach sagen, ich habe jetzt Bock, ein Game zu zocken irgendwie, spielen das dann, reden wenig und spielen so für sich, aber streamen das zusätzlich. Mhm. Also gerade in den Eli macht da wirklich jeden Stream sich Gedanken, was er für ein Format machen kann. Da ist sehr, sehr viel Arbeit drin, auf jeden Fall, ja.
Also auch so die Programmplanung. Aber
ist auch schön, einfach nur irgendwie, es kommt ein neues Spiel raus, das will ich zocken, das wird dann gezockt. Gerade jetzt kam Diablo raus, unglaublich wenig Zuschauer, das war glaube ich das schlechteste Spiel der letzten 5 Jahre bei mir. Aber ich finde das Game geil, dann spiele ich das und dann haben wir halt nur 4000 Zuschauer. Aber das ist so ein bisschen hin und her. So Formate, die bei den Leuten richtig geil ankommen, wo dann aber auch viel Arbeit hintersteckt und anstrengend sind. Oder manchmal einfach nur zocken. Das ist immer der Spagat zwischen den beiden. Wo habe ich Bock drauf, wo haben die Zuschauer Bock drauf? Und dann findet man immer was. Da findet man immer was in der Mitte.
Aber es ist ja schon noch ein Stretch von dem, was du machst und was Knossi macht. Knossi ist mittlerweile, weiß ich nicht, bei Let's Dance, der ist irgendwie klassischen Medien mittlerweile viel unterwegs.
Der liebt das Fernsehen, der hat da eine ganz andere Ausrichtung.
Also Fernsehen
ist das ganze Let's Dance-Thema ist gar nicht lukrativ. Er hat monatelang kein YouTube-Video gebracht und keine Livestreams mehr. Er hat jeden Tag 8 Stunden getanzt und geübt dafür. Aber er liebt das einfach. Er liebt da das Showbiz, er liebt das Fernsehen und dass seine Familie und seine Eltern auch sagen, oh geil, jetzt ist er da im Fernsehen dabei und wie gut er tanzt und so. Es war auch richtig cool, wir waren zusammen auf der Happy Slice Tour und da waren viele Leute dabei, die, nehmen wir an, ein 20-Jähriger kommt, der sagt, ey, mein kleiner Cousin guckt dich wahnsinnig gerne, Trimax, und zu Knossi sagt, ey, mein Onkel hat dich geliebt bei Let's Dance. da war auf jeden Fall war ein Unterschied. Da kamen Leute zum Meet and Greet, zum Fantreffen, die waren über 60 und gesagt, ich habe zu Hause vom Bildschirm geweint, weil du so toll getanzt hast, Jens. Das war richtig schön zu sehen. Das war auf jeden Fall zusammen, haben wir da eine richtig witzige Community gehabt. Das ist echt cool.
Aber bei dir ist es so, Fernsehen ist kein Thema.
Nee, Fernsehen nicht. Nee, nee.
Weil es einfach.
Da wüsste ich auch nicht, wo, also. Nee, das würde nicht passen. Sei es jetzt eine eigene, Knossi hat ja auch mal eine eigene Show, so wie TV Total mäßig. Das wäre für mich komplett raus, so eine Ferien könnte ich auch gar nicht. Also ich wüsste nicht, wo ich mich im Fernsehen sehe. Gar überhaupt nicht, nee.
Aber Angebote kommen?
Ja, dass man ab und zu da auftritt auf jeden Fall. So kein perfektes Dinner oder sowas. Nee, das ist bei Kai Pflaume waren wir. Wer weiß denn sowas? War ich zweimal. Das war ganz cool, weil Kai auch echt cool ist. Aber sonst im Fernsehen, nee.
Kai Pflaume ist ja eh so eine Ausnahmeperson, ne, der sozusagen in beiden Welten stattfindet und dann, ihr kommt ja auch alle dann zu Ehren Pflaume, also zu dem YouTube-Format von Kai. Mhm. Das ist ja also auch bei uns, ne, dann als Kai dann da war, hat er dann gesagt, Menschen Monte, den würde ich auch noch mitbringen. Ja, gerne. Also das ist ja irgendwie eine enge Beziehung zwischen sozusagen der Streamwelt und Kai Pflaume, ne, irgendwie, weil er.
Richtig, der ist der Einzige, der es geschafft hat, aus dem Fernsehen, Moderator aus der Generation, den Schwung auf die Social-Media-Plattform geschafft hat oder jetzt auch YouTube-Videos, der teilweise 4 Millionen Aufrufe auf einem YouTube-Video, wenn er einen Tag mit den ganzen Streamer und YouTubern verbringt. Der macht es aber auch richtig gut. Also das ist nicht nur Show oder irgendwas, der fühlt das auch total, der geht da total drin auf. Das ist, der hat es als Einziger, würde ich sagen, geschafft, ja.
Ansonsten ist die Szene so, also auch jetzt irgendwie, es kommt nicht mehr so viel nach, gerade hast du gesagt, und von oben rein kommt, also außer Kai ist auch keiner sozusagen, das heißt, ihr werdet sozusagen gemeinsam alt und dominiert so den deutschen Streaming-Markt so ein bisschen.
Auf jeden Fall. Ich finde es super witzig, wie man so gemeinsam alt wird. So als alle gestartet haben, so InScope oder Sascha und so, die waren alle 16. Die sind jetzt alle, gehen jetzt auf die 30 zu. Knossi und Marc Eggers sind 36. Gronkh ist ja auch schon ziemlich alt. Monte auch. Es ist witzig, wie alle zusammen so aus dem Kinderzimmer angefangen haben, irgendwelche Games zu daddeln und jetzt alle zusammen älter werden. Natürlich kommen ab und zu welche dazu, so 20-Jährige. Aber insgesamt ist das der Kern.
Wie siehst denn du Fritz Meinecke? Weil der mit der Seven vs. Wild, es klang gerade so ähnlich zu dem, was du auch beschrieben hast mit eurer Polarexpedition da. Der hat nochmal so einen anderen Ansatz gefühlt, also wie er da jetzt reingekommen ist, aber mittlerweile auch eine relevante Persönlichkeit, oder?
Fritz war ja immer schon groß, so das ganze Thema Outdoor Survival war ja immer schon groß. Er hat ja dann mit Seven vs. Wild, glaube ich, das erfolgreichste YouTube-Format Europas rausgebracht mit der ersten Folge 10 Millionen Klicks und das ist ja der Wahnsinn. Ich bin ja jetzt auch in der dritten Staffel dabei, da bin ich mich wahnsinnig gefreut. Direkt bin ich heiser geschrien, weil ich da so Bock drauf hatte. Nicht, weil ich da schon gut bin, sondern einfach, weil ich die Herausforderung sehr, sehr gerne mag, da absolut an seine Grenzen zu kommen oder auch noch drüber hinaus zu gehen. Ich bin zusammen mit Romatra dabei, also so der, mit dem ich am meisten alle verschiedenen Games zocke. Da freuen wir uns ja drauf. Nee, und Fritz hat das wirklich wahnsinnig gut gemacht. Das wusste ja auch keiner, dass ein Survival-Format so krass ankommt. Der hat ja vorher Guides gemacht und hier und da überlebt und Wanderungen gemacht und sowas. Und dann hat er Seven vs. Wild gemacht und das war der absolute Wahnsinn, klar. Da haben aber auch alle Bock bekommen. Also dann sagen Leute, du machst das jetzt nach. Du siehst das. Wir machen ja auch Reaction-Content. Ich habe auf die ganzen beiden Staffeln reagiert, wie die Leute da in der Wildnis alles geben und versuchen zu überleben. Da kriegt man so unfassbar Bock, das selber zu machen. Und deswegen macht man es einfach so. Wird auch in Zukunft noch weitere Staffeln in The Dirt gehen, wo wir in die Wüste gehen oder in den Dschungel und da eine riesen Wanderung zurücklegen wollen und da Lager aufbauen und so. Das wird eh kommen.
Das heißt, man muss auch wirklich, es ist ein bisschen so Stefan Raab 2.0. Alles, was der früher im Fernsehen gemacht hat, nach dem Motto, man müsste doch mal wieder Völkerball spielen, wie früher in der Schule, man müsste doch mal irgendwie auf doof die Rutsche runterrutschen mit irgendwie einem Wok oder so. Das sind ja alles, das ist ja vom Spirit her gefühlt der alte Stefan Raab-Spirit, nur halt jetzt viel, viel extremer, viel weiter gedacht und halt nicht mehr im Fernsehen, sondern dann halt voll produziert für irgendwelche Digitalplattformen.
Ja, ist ja egal, auf welcher Plattform das stattfindet. Wenn du witzige Ideen hast und da Bock drauf hast, kannst du die umsetzen. Wir hatten ja auch den riesen Rechtsstreit gegen Stefan Raab, der uns eine 500.000 Euro Abmahnung reingedrückt hat. Weswegen? Weil wir Eisfußball spielen wollten, Fußball auf Eis mit allen Streamern. Mhm. Kann man nicht patentieren, das ist einfach eine Sportart und Eisuntergrund funktioniert gar nicht. Anwälte haben bis zum geht nicht mehr gedroht und dann haben wir gesagt, komm, dann lassen wir es, dann spielen wir normal Fußball. Da war auch keine Einigung zu finden oder irgendwas.
Weil Stefan daran die Rechte hält sozusagen. Oder das ist erstmal.
Es gibt keine Rechte an Eisfußball, aber er behauptet es zumindest. Er hat es auch schon damals versucht zu patentieren lassen, es funktioniert nicht. Aber genau, also es ist sehr ähnlich. Man hat Bock auf irgendwas und dann macht man das.
Also am Ende war. Klingt
jetzt zum Beispiel lange, du hast jetzt gerade ein Völkerballturnier oder ein Dodgeball-Event, gab es ja gerade ein großes, wo alle mitgespielt haben, Dodgeball alle gegeneinander, kam ultra gut an, da waren alle Streamer dabei. Dann gab es das Basketball-Event, dann habe ich super Lust als nächstes so Bundesjugendspiele, also Bundesstreamerspiele, die ganzen Disziplinen von damals. Viele sitzen jetzt seit 10 Jahren im Stuhl, haben sich körperlich überhaupt nicht mehr bewegt. Wie weit können die springen? Wie schnell sind sie auf 100 Meter? Wie weit können die werfen? Wie hoch kommen sie beim Hochsprung, dann noch ein Staffellauf und ein Sprint, das wird super witzig. Also ist, das kann ich jetzt schon sagen, das wird auch wieder funktionieren. Die Leute werden es mega feiern, da werden Leute beim Sprinten hinfallen, weil die seit 10 Jahren nicht mehr gelaufen sind. Es wird witzig, es wird auf jeden Fall cool.
Wann kommt das?
Das ist noch kein Datum, ich glaube, das ist noch gar nicht public, habe ich jetzt einfach gesagt, wird so oder so kommen. Also wann genau, weiß ich nicht, aber wir sind in der Planung.
Aber das heißt, es wäre doch dann eigentlich leicht, da irgendwie jetzt auf einen Adidas zuzugehen oder auf irgendwen zu sagen, hey, hör zu, hier gibt's was Neues. Aber macht ihr auch nicht, aber ist für euch nicht wichtig.
Wir gehen natürlich auf alle zu, aber viele Unternehmen planen ihr Budget am Jahresanfang und haben dann, es ist ja auch teuer, also wenn du da als Sponsor ankaufen möchtest, bei den Zahlen, die wir haben und bei der ganzen Produktion, das wird ja auch wieder wahnsinnig viel kosten, dann musst du halt spontan da als Partner, keine Ahnung, 100.000 Euro hinlegen und die Marketingabteilung hat jetzt nicht, ey, wir haben in 2 Monaten ein Event, wollt ihr 100.000 Euro als Sponsor, für die würde es sich lohnen, wenn da jetzt wieder Millionen Leute einschalten, aber oft sind die Unternehmen da nicht so flexibel und so spontan. Aber wir werden auf jeden Fall Sponsoren finden.
Und die Reichweiten kommen dann zustande über den Livestream und dann nachher aber auch über das, was ihr dann bei YouTube und Insta und TikTok, dann, es wird dann auch über verschiedenste Plattformen immer ausgeschlachtet und weiter verwertet sozusagen.
Richtig.
Also es ist so
richtig. Live ist das Ganze auf Twitch und danach die Highlights haben die ja die größte Reichweite. Wenn jetzt auf Twitch vielleicht 100.000 Leute einschalten, aber auf YouTube machen dann die verschiedenen Folgen jeweils fast 1 Million Klicks, mehrere von den Highlights und dann gibt's noch Highlights-Clips und dann gehen davon noch, da stellen Leute TikToks und dann geht noch was auf Instagram als Reel viral. Das erreicht dann immer 1 Million Leute.
Was ist denn mit deiner Klamottenmarke? Also AMA oder AMA Studios heißt das, ne?
AMA Studios, ja.
Oder AMA. Also ich habe zumindest das Gefühl, die Marke von dem Eli, die ist mir noch präsenter, da höre ich noch mehr von. Bin ich da falsch informiert oder ist das bei dir so, dass du sagst...
Auf jeden Fall, die haben mehr Umsatz. Wir haben von allen Klamotten so die geilste Qualität überhaupt rausgebracht. Auch allen Streamern, die wir was zuschicken, feiern das Ultra. Wir feiern die Klamotten mega. Ist dann natürlich hochpreisiger, wobei bei der Qualität findest du selten andere Produkte, die so, du kannst ja an jedem einzelnen Schritt bei einem Hoodie, bei einem Shirt sparen. Also wirklich überall. Und das machen ja auch. Also so ein Gucci, das ist denen ja komplett egal, wenn du es 5-mal wäschst und da geht irgendwie der Druck ab oder die Nähte lösen sich auf und das Washing-Label geht ab. Das ist denen ja egal. Leute kaufen es trotzdem wegen des Namens, auch wenn ein T-Shirt für 400 Euro verkauft wird. Da haben wir uns gedacht, ey, wenn wir was verkaufen, dann soll das auch unglaublich lange halten und eine geile Qualität sein. Das war unser Ansatz. Trifft natürlich nicht so groß die Masse wie jetzt andere Marken, wenn sie günstiger produzieren und auch günstiger verkaufen.
Das heißt, wenn ich von dir einen Hoodie haben möchte, was muss ich in die Hand nehmen?
Was kostet der? 75, 80?
Das geht ja noch.
Also es geht noch. Es kostet jetzt nicht 500, sonst wie sonst was. Aber das ist es, ja.
Okay, aber
auch
das ist
ein sehr, sehr cooles Team aufgebaut mit der Schneiderin dabei, mit den Designern. Das nimmt da auch alles seinen Lauf. Also dann hat sich wieder ein richtig, richtig cooles Team über die Jahre gebildet.
Aber das ist nicht im Handel, sondern es ist nur sozusagen direkt über euren Webshop zu kaufen.
Genau.
Und trotzdem schon ein Millionen-Business?
Insgesamt haben wir über 1 Million Umsatz insgesamt, klar.
Mit den Klamotten, jetzt meine ich jetzt.
Ja, genau.
Okay. Okay, Wahnsinn, ey, was da so alles ist. Jetzt musst du noch zum Schluss erzählen, warum du jetzt in New York abhängst.
In New York bin ich gerade, weil, wie gesagt, ich streame eigentlich jeden Tag und habe, ich kann gar nicht abschalten. So 2 Tage Urlaub, irgendwie am Strand liegen, nach 2 Tagen drehe ich durch. Da plane ich dann Events, da haue ich dann die Leute an, da geht das dann nicht. Da will ich dann wieder Content produzieren, da vermisse ich die Leute. Und deswegen ist Urlaub immer ein bisschen knapp. Und jetzt bin ich auch schon seit, ja, ich meine, meiner Freundin über 8 Jahre zusammen und immer nur mal so 1 Tag Urlaub reicht da nicht ganz. Da haben wir gesagt, okay, kombinieren wir das Ganze. Sind wir 7 Wochen in New York, leben hier in den Airbnb. Ich kann streamen und Videos machen. Aber immer mal zwischendurch ist ein Tag frei, wo wir dann was zu zweit machen und die Stadt anschauen können, Ausflüge machen. Genau, das ist so ein Kompromiss. Jetzt sind noch mal andere Streamer-Kollegen hier. Wir gehen auch gleich alle zusammen in den Central Park und wollen damit die Leuten, die hier in der Stadt einfach Basketball spielen, einfach mal mitspielen. Also wir sind nicht alle gut. Also wir werden total verlieren, aber es wird ein witziges Video werden. Hier kann man ganz, ganz unglaublich viele geile Videos machen. Also New York ist dafür echt genial. Ist eine coole Stadt. Super stressig. Ich würde auch niemals hinziehen, aber für 7 Wochen auf jeden Fall eine coole Sache. Wir ziehen auch im Winter um. Also bleiben immer noch in Hamburg, aber wir ziehen um und dachten wir, komm, machen wir vorher mal was, weil ich jetzt echt sieben Jahre lang bei mir im Studio saß und jeden Abend gestreamt habe, dass man jetzt mal rauskommt und was macht.
Musstest du diesem, kennst du das, The Cage? Das ist ein Basketballcourt da im West Village.
Da waren wir gestern, da war gerade ein richtig krasses Spiel, da sind wir gestern vorbeigelaufen, da war irgendwie ein Profispiel, da war auch ein riesen Publikum und ein Schiedsrichter und Einlass, das war richtig krass, von Nike war das, ne?
Ja, also das ist da ab und zu auch mal, aber dieser Ort als solcher, also es heißt einfach nur The Cage, es ist ansonsten ein öffentlicher Basketballplatz, wo halt nur so sehr, sehr gute Leute hinkommen. Mal sind da jetzt auch so Veranstaltungen, aber normalerweise kann man da hingehen und einfach, ich gehe ehrlicherweise immer nur hin, um zum Zugucken, weil da dann auch mal so alte NBA-Spieler oder sowas dann nochmal mitzocken. Aber wenn ihr da hingeht, so als Deutsche, die so ein bisschen so, wir wollen mal ein bisschen mitgucken, das könnte lustig werden, weil da sind ja so richtig die harten Jungs
mit Oberkörper und so. Ja, ich hab's gestern gesehen, die konnten danken, alles. Die haben zwei, drei aneinander getroffen, da konntest du dich fassen, dass einfach so auf der Straße mitten in New York einfach solche krassen Profis spielen.
Also genau, das ist zum Drehen, kann ich es nur empfehlen. Ne? Das ist auf jeden Fall geil. Mhm. Ja, okay. Also, wahnsinnig spannend, so ein bisschen sozusagen die deutsche Content-Landschaft 2.0, muss man wirklich sagen, oder 3.0, was auch immer. Hat man so auch ein bisschen eine Verantwortung? Vielleicht spürst du die für diese ganzen Millionen von auch gerade jungen Menschen, die dir zugucken, dass du denkst, ich müsste da schon auch irgendwie drüber nachdenken, was ich denen so sage. Oder gibt es dir besondere Sachen, die dir am Herzen liegen, dass die auf die bestimmte Sachen vielleicht von dir mitnehmen oder so?
Auf jeden Fall. Also einige Kollegen streiten ja immer die Vorbildfunktion ab oder sagen, Leute sind selber für sich zuständig. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich eines der erfolgreichsten Formate überhaupt war, bei mir FIFA zu spielen, und da gibt es ja den Modus Ultimate Team, da kannst du ja Lootboxen kaufen für echt Geld, und alle 6.000 Euro, die du ausgibst, ziehst du eine Ikone, einen unglaublich guten Spieler wie Pelé oder irgendwie sowas. Und das waren somit die erfolgreichsten Streams und Videos, die ich je hatte. Es war aber einfach nur ein Online-Casino-Glücksspiel über die PlayStation. Die Eltern wissen gar nicht, was die Kinder da machen, laden immer wieder 20 Euro auf, immer wieder. Es ist wirklich, auch die ganze Animation, wahnsinnig beschissen, gerade in der Entwicklung für die Kinder, da so doll mit Glücksspiel auseinandergesetzt zu werden. Es ist wirklich wie Online-Casino. Da habe ich dann den Schlussstrich zum Beispiel gezogen, dass ich so welche Animationen und das ganze Lootbox System Casino nicht weiter mache. Auch gerade ist auf Twitch insgesamt oder auch jetzt auch in Deutschland sehr groß Counter-Strike. Das sind auch einfach Kisten, die du öffnest, und da kann entweder was drin sein, was völlig wertlos ist. Da kann aber auch ein Messerskin, eine verschiedene Farbe für 10.000 Euro drin sein, was gerade echt alle machen, wo ich gesagt habe, davon distanziere ich mich. Wenn das die Kollegen machen wollen und das so ist okay. Mich kostet das viele Zuschauer und Wachstum, dass ich das nicht mache, aber da ist es mir zum Beispiel, da bin ich mir der Vorbildfunktion mir selber bewusst. Also ich bin jetzt nicht gegen Pay-to-Win, aber dieses komplette Glücksspiel, es ist einfach Online-Casino, da habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Lässt natürlich eine große finanzielle Lücke, gerade bei Subs, Zuschauern, YouTube-Klicks und so, aber das muss auch ohne gehen. Sowas ist, also ich bin mir da der Funktion auf jeden Fall bewusst. Aber war natürlich auch nicht alles richtig, also auf gar keinen Fall. Wir gehen auch auf Malle feiern und machen dann Vlog und feiern da bis 5 Uhr morgens und das wird gelivestreamt. Also es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, das mache ich, und viele Sachen, wo ich sage, nee, da mache ich einen Schlussstrich, das fällt für mich raus als Partner oder als Sponsor. Da können wir auch wahnsinnig viel sagen. Also zum Beispiel auch das ganze Fußballprojekt, was wir hatten mit der Fußballmannschaft, jedes Mal Livestream-Übertragung, jede Produktion, kommen da zwei LKWs und machen das, also wirklich eine richtige Fußball-Live-Produktion mit Kommentator und allem, kostet jedes Mal 35.000 Euro. Wir haben jetzt mit der gesamten Saison mit dem Fußballprojekt 110.000 Euro Minus gemacht. Das ist natürlich erstmal übel. Wir hätten aber Sponsoren, die sofort gesagt hätten, ey, wir zahlen das und noch sogar obendrauf. Sei es jetzt Sportwetten, irgendeine Kryptobank oder irgendein Free-to-Play-System, wo auch dann wieder Lootboxen oder sowas drin sind, die sehr viel Gelder dafür bezahlen würden, oder Daten von Zuschauern, sei es jetzt einfach nur zu nehmen, wo ich dann sage, nee, das ist es mir nicht wert, dann gehen wir lieber ins Minus, aber dafür kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren. Mhm. So kriegt man ungefähr einen Eindruck, wie ich das wahrnehme.
Ja. Naja, also ich bin sehr neidisch, New York, klingt gut. Und jetzt sozusagen noch eine Creator-Lebenskarriere vor dir. Ich drücke dir die Daumen und freue mich, Danke. Wenn du demnächst mal wieder hier bei uns im OMR Hauptquartier rumlungerst und hier sozusagen deinen Podcast machst oder euren Podcast machst.
Ich freue mich auf eure neuen Studios, die sollen sehr cool sein. Das wird eine coole Sache.
Ja, genau. Also insofern, bis bald und dann hoffentlich irgendwie hier in live oder in live auch mal gerne auf dem Festival. Du warst ja dieses Jahr, glaube ich, auch schon in New York.
Da war ich schon in New York. Ich wäre sehr gern da gewesen. Alle Kollegen waren da, soll sehr cool gewesen sein. Nächstes Jahr bin ich da.
Alles klar. Tipptopp.
Sehr cool.
Danke dir. Ciao, ciao.
Alles klar, vielen Dank. Dir einen schönen Tag. Tschüss.
Ich bin etwas eingeschüchtert, denn meine Podcast-Kollegin Lea Kramer und Verena Pauster müssen einen dermaßen tollen Hinweis gegeben haben auf die Techniker Krankenkasse, dass ich mich kaum traue nachzulegen. Jedenfalls geht es darum, die Techniker Krankenkasse bietet einen Informationsservice rund um das Thema Sozialversicherung, insbesondere für Menschen, die gerade gründen. Ich kenne die Situation selber noch ziemlich genau. Als wir gegründet haben, gab es auch eine ganze Reihe von Fragen rund um Sozialversicherungsverhältnisse, unsere eigenen, die unserer Mitarbeiter, verschiedenste Fälle, die man gerne geklärt haben möchte. Und genau dazu berät die Techniker Krankenkasse jetzt kostenlos, hat Zeit für jeden, egal ob ihr dort versichert seid oder nicht. Die wollen einfach Startups helfen und Startups natürlich auch früh kennenlernen. Es gibt dazu einen kostenlosen Rückrufservice, also ihr macht einen Termin aus, dann rufen die euch an und beraten euch rund um das Thema Sozialversicherung. Wer dazu Fragen hat, alle Infos, Social Pizza, so heißt das, Social Pizza, ein Wort, socialpizza.tk.de, unter diesem Stichwort einfach mit den Kollegen von der TK sprechen und alle Fragen rund um Sozialversicherungsverhältnisse in Startups direkt klären. Link zum Hinweis natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.